Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Heute Morgen, 9 Uhr, mit Daniel Knoll.
Es ist der längste Tag des Jahres heute und das sind unsere Themen. Rücktritt in der Armeespitze. Luftwaffenchef Walter Knuti geht nach dem tödlichen Bootsunglück auf der Kande. Die Reaktionen dazu sind gemischt. Vorolympische Machtdemonstration. Das olympische Feuer ist am Morgen durch die tibetische Hauptstadt Lhasa getragen worden. Mit langweiler Fußball ins Halbfinale. Die Türkei hat nach 120 Viertelfinalminuten gegen Kroatien das Penaltyschießen gewonnen. Der Sommer hat begonnen. Genießen Sie den sonnigen Samstag. Das Bootsunglück mit 5 Todesopfern auf der Kande hat an der Armeespitze personelle Folgen. Luftwaffenchef Walter Knuti muss zurücktreten. Sein Chef, Armeechef Roland Naef, betont zwar, das Unglück sei nicht der direkte Grund. Aber Knuti habe ihm mehrmals Kandidaten für Generalstabslehrgänge vorgeschlagen, ohne selber abgeklärt zu haben, ob sich diese Leute dafür auch eigneten. Unter diesen Generalstabskandidaten war auch der Kommandant der vom Bootsunglück betroffenen Kompanie. Armeechef Naef hat also durchgegriffen. Bei den Parteien löst das unterschiedliche Reaktionen aus. Marcel Jecke.
Am klarsten lobt die CVP den ihr politisch nahestehenden Armeechef Roland Naef, der von Walter Knuti Konsequenzen einforderte. CVP-Generalsekretär Rittonause.
Ich glaube, dass Herr Naef hier Führungsstärke beweist, dass er in der ganzen Krise immer sehr schnell gehandelt hat.
Und dies, so Rittonause, sei eine neue Qualität. Früher seien derartige Krisen immer ausgesessen worden. Die Reglemente der Armee seien wohl klar, aber im Vollzug tauchten Fehler auf. Auch die SP ist einverstanden mit dem Rücktritt des Luftwaffenchefs. SP-Sprecher Peter Launer.
Die SP-Schweiz begrüßt den Schritt des Luftwaffenchefs. Er übernimmt damit Verantwortung, etwas, was man sich von der Armee nicht immer gewohnt war.
Um die innere Führung der Armee sei es seit Jahren nicht gut bestellt, beanstandet die SP. Es gebe Fälle von unstatthaftem Verhalten und von extremistischem Gedankengut. Das Beförderungswesen sei von Seilschaften geprägt. Daher müsse auch der Bundesrat aktiv werden. Ganz anders die SVP. Sprecher Alain Hauert sagt, beim Rücktritt handle es sich um ein Bauernopfer.
Das aktuelle Kanderunglück, das jetzt zu diesem Rücktritt geführt hat, für das muss nicht primär der Chef der Luftwaffe die Verantwortung übernehmen, sondern die Gesamtverantwortung für unsere Armee trägt der Departementschef Bundesrat Samuel Schmid.
Kritische Einschätzung auch von der FDP. Diese Begründung reiche nicht, dass Walter Knuti in 3 bis 5 Fällen zu wenig oder nicht abgeklärt habe, ob diese Kandidaten tatsächlich für den Generalstab geeignet seien. FDP-Generalsekretär Stefan Brubacher.
Auf dieser relativ dürftigen Faktenbasis sind wir erstaunt über den Rücktritt. Die Begründung des Rücktritts beunruhigt uns. Hier muss den Gründen nachgegangen werden,
sagt FDP-Generalsekretär Stefan Brubacher. Und wir bleiben thematisch in der Schweiz. Die Meldungen heute früh mit Fritz Schneider.
Die SP der Stadt Neuenburg hält weiterhin zu ihrer Stadträtin Valerie Gabani. Als Mitglied der Stadtregierung werde ihr jedoch kein weiterer öffentlicher Ausrutscher mehr verziehen, hält die Parteispitze fest. Beim nächsten Mal werde die ehemalige Nationalrätin zum Rücktritt aufgefordert, sagte Parteipräsident Mathieu Béguin. Gabani hatte am letzten Wochenende zum wiederholten Mal für Medienberichte gesorgt. Die Polizei musste ausrücken, nachdem Gabani am offenen Fenster um Hilfe geschrien hatte. Sie hatte angegeben, dass sie von ihrem Partner geschlagen worden sei. Die Rechtskommission des Nationalrats will Maßnahmen gegen Hooliganismus, etwa Rayonverbote, nicht in der Verfassung verankern. Der Bundesrat und der Ständerat möchten dies aber. Mit 11-6 Stimmen hat sich die Kommission dafür ausgesprochen, dass die Kantone gemeinsam Lösungen finden sollen. Bereits im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft und die Euro 08 hatte das Parlament das Bundesgesetz mit Vorschriften zur Bekämpfung von Gewalt an Sportveranstaltungen ergänzt. 3 der 5 Maßnahmen sind aber bis Ende 2009 befristet. In der Schweiz liegen rund 8 Millionen Franken des kongolesischen Ex-Diktators Mobutu, die blockiert sind. Dieses Geld könnte nun Mobutus Erben zufallen und nicht, wie vorgesehen, dem kongolesischen Volk. Dies, weil die Regierung Kongos noch immer keinen Rechtsvertreter ernannt habe, schreibt das Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA. Mehrmalige Anfragen hätten keine Resultate gebracht. Dieser Rechtsvertreter sollte dafür sorgen, dass die Millionen dem kongolesischen Volk zukommen. Man habe nun Kontakt mit Mobutus Erben aufgenommen für mögliche Verhandlungen, teilt das EDA mit.
Die olympische Fackel hat Tibet erreicht. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist das olympische Feuer heute durch die Hauptstadt Lhasa getragen worden. Ziel des Laufs war der Potala-Palast, der historische Sitz der tibetischen Regierung und des Dalai Lama. Exil-Tibeter und westliche Tibet-Aktivisten kritisieren den Fackellauf. Er sei nichts anderes als eine Machtinszenierung der Pekinger Regierung. Und das nur 3 Monate, nachdem bei Unruhen in Tibet Dutzende von Menschen ums Leben gekommen sind. Aus Peking berichtet Peter Achten.
Der rund 2 Stunden lange Fackellauf heute Morgen durch Lhasa verlief ohne Zwischenfälle. Kein Wunder, Tausende von Soldaten und Polizisten bewachten die Strecke. Immerhin, das chinesische Fernsehen übertrug direkt einige wenige Minuten des Laufs. Obwohl noch keine ausländischen Touristen nach Tibet reisen dürfen, hat die Pekinger Regierung eine Reise für 50 handverlesene Auslandkorrespondenten organisiert. Ihre Bewegungsfreiheit war, wie mir ein Kollege heute Morgen telefonisch berichtete, um es milde auszudrücken, ziemlich eingeschränkt. Exil-Tibeter und westliche Menschenrechtsgruppen kritisierten den Lauf scharf als Machtdemonstration der chinesischen Regierung. Genau das aber war der heutige Lauf. Tibet, so die Botschaft Pekings an die Welt, ist unveräußerlicher Teil Chinas. Diese Tatsache haben schließlich alle Länder, die diplomatische Beziehungen zu Peking pflegen, anerkannt. Einschließlich der Schweiz.
Es ist 9.07 Uhr, das ist heute Morgen und wir sind beim Sport. Eingefleischte Fußballfans mussten am Abend leiden. Zu langweilig war der Euro 08 Viertelfinal zwischen Kroatien und der Türkei. Nach 118 Minuten erst fiel das erste Goal und dann gleich noch eins und dann musste das Penaltyschießen entscheiden. Das haben die Türken für sich entschieden. Sie treffen in den Euro-Halbfinals nun auf Deutschland. Aus Wien der Kommentar von Freddy Hunkeler.
Die türkischen Fußballer haben einmal mehr ihre unglaubliche Moral und ihren unerschütterlichen Glauben an eine Wende unter Beweis gestellt. Sie lieben die Dramatik und werden dafür belohnt. Wie in den Gruppenspielen gegen die Schweiz und Tschechien retteten sie sich auch gegen Kroatien in der Nachspielzeit der Verlängerung ins Penaltyschießen, behielten die Nerven und ziehen erstmals in den Halbfinale einer Europameisterschaft ein. Dass diese an Spannung kaum zu überbietende Schlussphase entstehen konnte, verdankt die türkische Mannschaft auch ihrer taktischen Reife und Cleverness. Favorit Kroatien fand kein Mittel gegen die aufsässigen, gut organisierten Türken und konnte seine spielerischen Qualitäten nie einsetzen. 90 Minuten lang herrschte gähnende Langeweile. Es war ein Spiel ohne Tempo, ohne Torchancen, ohne Unterhaltungswert. Erst die Verlängerung brachte eine leichte Belebung mit der Führung für Kroatien 1 Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit. Aber wieder genügte dies der Türkei, um ihren Gegner doch noch auszuschalten. Sie zwang das Glück auf ihre Seite, weil sie es gesucht hatte. Kroatien ist kein unglücklicher Verlierer. Dieses Team hat eine große Chance vergeben. Aus eigenem Verschulden.
Und bei einem solchen Match erstaunt es nicht, dass unsere Reporter in Wien beim besten Willen keinen Mann des Spiels ausmachen konnten. Die tragischste Figur des Abends war dafür umso schneller gefunden in der Person des kroatischen Stürmers Ivan Klasnic, Matthias Baumer.
Ivan Klasnic durfte erst in der 97. Minute ins Spiel. Er musste draußen lange untätig warten, mit Fiebern. Nach 119 Minuten und 40 Sekunden köpfelte er das Tor für Kroatien. Klasnic jubelte, brüllte, war der Held, der Mann für das Halbfinale Kroatiens. Aber nach 121 Minuten und 46 Sekunden sei er plötzlich in einem anderen Film gesessen.
Also, wo ich den Ball im Tor gesehen habe, habe ich gedacht, ich träume gerade, und es war gerade so schön.
Aber genau dann schossen die Türken aufs Tor und glichen aus. Noch nie habe er etwas Ähnliches erlebt.
Nö, also eine Minute vorher waren wir drin und ja, dann kam es zum Elfmeterschießen.
Und zum Untergang Kroatiens. Ivan Klasnic erlebte genau 2 Minuten und 6 Sekunden seinen schönsten Fußballabend. Zu kurz und zu wenig.
Und heute Abend wird wieder in Basel gespielt. Holland gegen Russland heißt die Viertelfinalbegegnung. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. DRS3 und DRS4 News übertragen das Spiel live. Und nun zu weiteren Sportmeldungen mit Ricarda Simonet.
Nach dem Euro-Viertelfinalspiel ist es am Abend in Wien zu Ausschreitungen zwischen türkischen und kroatischen Fangruppen gekommen. Vor allem im Bezirk Otakring, wo viele Kroaten und Türken leben, musste die Polizei eingreifen. Bereits vor dem Spiel war es in der Wiener Fanzone zu Schlägereien gekommen. Auch in Zürich waren schon vor dem Spiel bei einem Streit zwischen türkischen und kroatischen Fans 3 Männer festgenommen worden. Ebenso ein 17-Jähriger, der mitten in der Menge einen Feuerwerkskörper entzündet hatte. Erster Schweizer Etappensieg bei der diesjährigen Tour de Suisse in Lys gewann der Berner Fabian Cancellara mit 2 Sekunden Vorsprung auf das Feld. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Luxemburger Kim Kirchen. Am zweitletzten Tag heute steht eine außergewöhnliche Etappe an, ein 25 Kilometer langes Bergzeitfahren von Altdorf auf den Klausenpass. Und ein nordamerikanischer Eishockey-Club der NHL sicherte sich die Rechte an einem jungen Schweizer Verteidiger. Der 18-jährige Lukas Bisa vom EV Zug wurde von den Philadelphia Flyers schon in der ersten Runde gezogen. Bisa ist nach Michel Riesen und Luca Cereda der dritte Schweizer NHL-Erstrundendraft.
Und vom Sport nun zur Börse, die aktuellen Daten von Thomson Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.843 Punkten, minus 1,8%. Der Dollar wird zu 1.0357 gehandelt, der Euro zu 1.6139 bzw. zu 1.5603.
Ganz früh heute Morgen hat der Sommer begonnen. Entsprechend wird das Wetter heute in der ganzen Schweiz, scheint die Sonne und es wird 26 bis 30 Grad warm. Das war heute Morgen am Samstag. Urs Tremp verantwortete die Sendungen. Am Mikrofon Daniel Knoll. Aktuelle Informationen rund um die Uhr und Fußball live. Sie hören es im Programm DRS4 News und Sie finden es auf unserem Webportal drs.ch.